Das globale KI-Wettrennen ist im vollen Gange und Chatbots sind längst Teil unseres Alltags geworden. Aber wo steht Europa und haben wir eine Chance aufzuholen?
Und damit herzlich willkommen zu Servus KI, deinem Forschungspodcast zum Thema künstliche Intelligenz der Uni Bamberg. Heute zum ersten Mal mit Lara. Servus Lara.
Servus Bernhard. Also ich muss gestehen, dass ich dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenüberstehe. Ich weiß nicht, ob ich da so gut hinterstehen kann, dass wir momentan so schnell auf ein KI-Zeitalter zu hetzen.
Kann ich verstehen. Also, aber ich muss gestehen, ich selber nutze Chatbots mittlerweile richtig oft, also für Recherche, Zusammenfassungen und um Sachen zu machen, von denen ich keine Ahnung habe, zum Beispiel meine Nextcloud debuggen.
Fair enough, aber ich benutze KI immer sehr, sehr vorsichtig, weil ich vor allem Angst habe wegen Datenschutz.
Genau, das ist ein Punkt eigentlich, wo die europäische KI ja punkten kann. Ne? Also manche Modelle sind ja frei zugänglich, die kannst du selbst auf deinen Computer laden. Ich habe mir zum Beispiel im Dezember letzten Jahres Mistral einfach mal auf den Rechner installiert. Das läuft dann einfach komplett lokal. Ich kann unbegrenzt Dokumente hochladen und dann den Bot zu den Dingen befragen. Das funktioniert richtig gut. Also, und ich bin überrascht, wie gut es funktioniert. Also ich glaube, dass wir gerade erleben, wie Europa aufholt, und zwar gar nicht mit den Milliardenbudgets von OpenAI, sondern mit etwas, was uns auszeichnet, und zwar Datenschutz, Transparenz und ein klares Nein zur totalen Überwachung. Also man könnte auch sagen, ein bisschen Respekt vom User.
Okay, das sagst du, Lennart, aber ich würde lieber gerne unsere Experten dazu hören. Heute zu Gast haben wir nämlich Jan Plokstis, der die KI-Strategie bei SOFI mitgestaltet, und Dr. Sabine Weber, Mitglied von BAKAI, die an der Uni Bamberg forscht zu Sprachmodellen, Schwerpunkten auf Robustheit und Erklärbarkeit. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
So, und damit starten wir direkt mal rein. Meine erste Frage geht an Sabine. Wenn ich meiner Oma erklären müsste, was ein großes Sprachmodell, ein Large Language Model ist, wie würde ich das in einem Satz erklären?
Ein Large Language Model ist eine Art, es ist eine Maschine, die aus riesigen Mengen Text, also stell dir 10 Bibliotheken, 100 Bibliotheken vor, gelernt hat, welche Wörter häufig miteinander vorkommen. Also es ist quasi eine Maschine, die Textstatistik gelernt hat und daher wirklich gut darin ist, das nächstwahrscheinliche Wort vorherzusagen. Das heißt, wenn du diese Maschine jetzt hast und der eine Frage stellst, dann benutzt sie die Textstatistiken, die sie aus diesen Texten abgeleitet hat, wir sagen dazu auch lernen, dass diese Maschine dann vorhersagen kann, was ist denn jetzt das nächstbeste Wort, und daraus wird Wort für Wort die Antwort zusammengesetzt. Und am Ende hast du eine Antwort auf deine Frage. Eins der wichtigsten Dinge, die man über KI oder über Sprachmodelle verstehen sollte, ist, dass Sprachmodelle eben Modelle von Sprache sind. Nicht von der Welt, nicht von Fakten, sondern einfach nur eine statistische Mittelwertsammlung von davon, welche Wörter miteinander vorkommen. Und das ist was für uns Menschen ein bisschen schwer zu begreifen sind. Denn wenn wir einen Satz lesen, projizieren wir den sofort auf die Welt, die wir kennen. Wenn wir das Wort Baum sehen, dann haben wir sofort das Bild von einem Baum im Kopf, ne? Aber für so eine KI ist Baum jetzt nicht anders als Stuhl oder Nilpferd oder Morgen. Das sind alles einfach nur Textstrings oder Repräsentationen, die diese Maschine gelernt hat, die in irgendeinem Verhältnis zu anderen Textstrings stehen. Das heißt, da ist so ein bisschen die Gefahr, weil wir einfach immer nur mit so Mittelwerten arbeiten. Das heißt, wenn es irgendwie in den Trainingsdaten, in dieser Bibliothek, 3 Meinungen zu einem Thema gibt, dann wird das Modell wahrscheinlich die dominante Meinung wiedergeben. Oder wenn wir Pech haben, den Mittelwert aus 3 Meinungen, was unter Umständen für uns nicht ideal ist, wenn wir Fragen zu ganz bestimmten Themen haben oder vielleicht ein Spektrum an Meinungen zu einem Thema wissen müssen.
Also du meinst, es kann sowohl einseitig als auch einfach falsch sein.
Genau. Es kann richtig sein, es kann falsch sein, es kann einseitig sein. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir eben Sprachmodelle als Modelle von Sprache begreifen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sowas haben wollen wie bitte fasse mir einen Text zusammen, dann wissen wir ja, was der Input ist und was der Output ist, den wir erwarten können. Wir können das irgendwie nachprüfen. Oder wenn wir sagen, bitte schreib mir jetzt ein Python-Programm, das dieses Problem löst. Das können wir auch unter Umständen testen, weil wir wissen, okay, das ist der Input, der uns interessiert. Das ist die Erwartung, die wir an den Output haben. Und da ist es ein bisschen kontrollierter, und das ist quasi eigentlich der eigentliche Use Case. Wenn wir die Sprachmodelle als etwas begreifen, das Sprache macht und nicht unbedingt etwas, das Wissen repliziert. Weil da kommen wir so ein bisschen ins heiße Wasser, wenn wir jetzt anfangen, nach Fakten oder Nischenwissen zu fragen. Weil das ist etwas, da sind diese Modelle eigentlich gar nicht so gut drin.
Sabine, mega, danke. Und ich fühle mich gerade so ein bisschen exonerated. Ich habe das Gefühl, du hast mich von der Anklagebank runtergeschoben, weil ich habe ja genauso so Code-Debugging gemacht und Zusammenfassungen. Das heißt, da bin ich einigermaßen safe unterwegs. Aber trotzdem, ich finde das ein spannendes Spannungsfeld, wo man sagt, es ist so unfassbar praktisch und manchmal einfach verblüffend, wie gut das irgendwie funktioniert und gleichzeitig ist es irgendwie wackelig. Ich habe auch schon viel kaputt gemacht damit. Also ich habe schon Befehle befolgt, die ich nicht hätte befolgen sollen. Aber da waren zwei Idioten, die miteinander geredet haben und einfach mal gemacht haben. Jan, du bist ja nun ein Experte. Du baust selber an einer KI, an der Sophie, hast früher an Troiken gearbeitet. Das heißt, du bist da mittendrin. Gehst du da so mit, was Sabine gerade erzählt hast, oder würdest du vielleicht noch was ergänzen zum Thema, was ist ein Sprachmodell?
Ja, also ich fand das gut beschrieben, Sabine. Es ist halt wie so eine Art Karaoke-Maschine, ja, oder jemand, der gut Karaoke kann, ja, also der sozusagen ganz viele Texte, Muster, Regeln und vor allem auch, ich sage jetzt mal, Logik oder Zusammenhänge, die wir so sprechen, also die in Sprache enthalten sind, diese Logik mitgelernt hat, ja. Und da gehört da eben nicht nur dazu, dass eben diese ganze Bibliothek eintrainiert wurde, sondern da kommt auch dieses Post-Training, wo man dann sagt, wenn ich diese Frage stelle, was ist denn die beste Antwort? Ja, so. Und diese Interaktion, davon hat man auch unzählige, ich sag mal, Datensätze reintrainiert. Und damit funktioniert dann diese Interaktion wie mit so einem Menschen. Und dadurch fühlt sich das auch so beeindruckend und so nah an. Aber eben, ja, wie Sabine schon gesagt hat, das ist eine automatische Sprechmaschine, ja, die manchmal auch daneben, die super richtig klingt, oft auch emotional uns gut anspricht, aber eben manchmal auch daneben liegt und abdriftet. Ja.
Also die Aussage, KIs können denken, ist in dem Sinne nicht richtig, sondern es sind eher Nachahmer von Worten.
Nachahmer von Worten, aber auch von unserem Denken. Ja, also das, was wir gedacht haben als Menschen und in Texte verfasst haben, das ist schon auch drin. Also es ist schon auch, ja, auch die Robotik-Leute verlassen sich auf Sprachmodelle, um zum Beispiel irgendeinem Roboter irgendwas irgendwie eine Logik beizubringen, ja, bringen den Apfel von A nach B. Ja, also um zu verstehen, aha, da ist jetzt ein Apfel und so weiter. Also diese Logik, die drin steckt, die ist schon auch mit in der Sprache drin, ja, und damit auch in den Modellen. Und deswegen sind sie auch so mächtig.
Da muss ich an Wittgenstein denken, der hat doch mal gesagt, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Mich hat das immer aufgeregt, ich denke eher an Bildern, ich fand, das stimmt nicht. Aber vielleicht ist es ja bei der KI irgendwie was, wo man sagt, ja, für dich ist es irgendwie tatsächlich, weil die Welt die Bilder sind, oder hat die noch was anderes? Also ich spreche da jetzt kurz drauf an, auch auf diese Dinge. Manchmal hört man eben von emergenten Fähigkeiten. Das war irgendwann mal so ein bisschen hyped, als es darum ging, dass die Mathehausaufgaben tatsächlich auch inhaltlich korrekt gelöst hat, obwohl es ja eigentlich ein Sprachmodell ist und jetzt vielleicht gar keine Ahnung hat von Mathe.
Ja, sich eigene Modelle von der Welt zu machen, das ist halt was, wo wir irgendwie in das Territorium kommen, wo ich denke, das ist was, was wir gerne hätten oder was uns so unheimlich leicht fällt, uns das vorzustellen, wenn wir mit einer Maschine interagieren, die Sprache produziert. Weil wie gesagt, wir sind wirklich gepolt auf soziale Interaktion, wenn da was mit uns interagiert, projizieren wir da Intelligenz drauf. Und dann, wenn wir sowas sehen wie, oh, diese Matheaufgabe hat jetzt geklappt, dann denken wir auch, oh, vielleicht ist das eine emergente Fähigkeit. Vielleicht ist das was, wo das Modell tatsächlich was gelernt hat, was wir ihm nicht beigebracht haben.
Die Systeme werden komplexer, gerade mit Agenten zusammen und mit den ganzen Reasoning-Fähigkeiten. Da entsteht ja dann so eine Art, ich sage jetzt mal, sich selbst verstärkende Logik, um so will. Oder, ja, wo
das ist ein Selbstgespräch, oder? Die KI, ich habe das mal beobachtet bei Mistral, die redet dann so ein bisschen, ah, der User will wahrscheinlich sowieso und da. Dann schleift er das so 3-4 Mal durch, die gleiche Frage. Und dann macht er irgendwann den Prompt, quasi den eigentlichen Output. Das fand ich ganz spannend, weil man das dabei, wenn man es zu Hause laufen lässt, sehen kann, das, was sonst in den Web-Oberflächen meistens versteckt ist.
Richtig, ja, genau. Nee, das ist cool, wenn man das mal wirklich beobachten kann. Man kann sich das dann herklicken manchmal und nochmal nachschauen, aber es ist beeindruckend und man sieht, was sozusagen durch dieses Reasoning möglich wird. Und ich glaube, da sind schon auch Dinge möglich, wo wir sagen, okay, das hätten wir jetzt so nicht erwartet. Ja, aber sagen Lösungen, an die wir vielleicht, wo wir selbst nicht drauf gekommen wären, so als Menschen, ja. Und das ist dann schon, geht dann schon in den Bereich, wo wir sagen, okay, das ist jetzt, geht deutlich über eine Wortreproduktionsmaschine hinaus, muss man schon sagen.
Es ist faszinierend und ein bisschen gruselig. Also, weil, ja. Das ist so wie, du hast was gebaut und jetzt entgleitet dir das komplett, weil das irgendwie selber anfängt, sich zu verbessern. Also was Tolles und was Scaryes.
Jetzt haben wir verstanden, was ein Sprachmodell an sich ist. Mich würde jetzt interessieren, wo kommt jetzt europäische KI in dem ganzen Kontext? Also im Sinne von, warum brauchen wir europäische KI und wie ist die anders als das, was wir eh schon kennen von OpenAI, ChatGPT?
Wir bauen ja auch an europäischen Sprachmodellen und hatten ganz bewusst uns von Anfang an dafür entschieden, europäische Sprachen auch in den Blick zu nehmen. Ja, weil, wie du schon gesagt hast, ja, das definiert auch mein Denken und tatsächlich auch unsere Kultur. Ja, also ich kann nicht einfach nur Texte übersetzen aus dem Englischen in vielleicht Litauisch, ja, sondern in Litauisch sagt man bestimmte Dinge anders und es entsteht auch eine gewisse Kultur, die da drin steckt. Also Sprache über Kultur. Also wir haben gesagt, okay, wir nehmen europäische Sprachen in den Fokus. Für das Tolkien-Projekt, für Sophie haben wir das jetzt ein bisschen eingeengt, um einfach zu sagen, Performance ist wichtig, aber trotzdem noch auf europäischen Daten. Dann natürlich viel sehr stark ein Thema Transparenz auch unterwegs zu sein, zu sagen, welche Trainingsdaten verwenden wir denn dafür? Also sowohl Transparenz, aber eben auch compliant zu sein mit dem AI Act. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Das ist schon ein Thema. Was besonders wichtig ist für die Industrie, ist zu sagen, okay, wir wissen genau, was drinsteckt, können also sozusagen auch davon für uns was ableiten, wo wir sagen, das können wir guten Gewissens bei uns laufen lassen. Also zum Beispiel eben Modelle auch lokal lauffähig zu machen, also so klein zu machen, energieeffizient, dass man sagt, wir können bei uns im Unternehmen laufen lassen, weil wir vielleicht unsere Daten gar nicht rausgeben wollen oder nicht dürfen und nicht können. Also das sind so Aspekte, die wir schon beim Design sozusagen mit reingenommen haben.
Das sind ja durchaus politische Dimensionen. Ne? Also in Betrieb wäre es das Thema Betriebsspionage, die dann ermöglicht wäre, wenn ich jetzt wirklich einfach alles auf ChatGPT hochlade. Ich hole mir da einen teuren Account, dass ich unlimited hochladen kann, baue mir da eine Bibliothek auf oder was. Aber die Daten sind ja weg.
Ja, denk mal, wir können ja noch einen Schritt weiter denken. Was ist, wenn wir irgendwann mal Zölle auf Tokens kriegen? Ja, also es ist auch eine Frage der Souveränität. Naja, also im Moment, ja, gehen wir davon aus, wir können diese Cloud-Dienste, ja, Perplexity, Google und OpenAI, wir können die alle nutzen und haben immer Zugriff drauf und bauen unsere Workflows drauf auf. Aber es ist ja nicht garantiert, dass wir immer Zugriff drauf haben. Ja, wir wissen heute, dass bestimmte Waren und Güter mit Zöllen belegt werden oder eben auch ganz abgeschnitten sein können davon.
Und das ist unfassbar schnell, ne? Und wir sind alle so schnell darauf aufgesprungen, weil es halt doch irgendwas ist, was extrem nützlich ist. Genau. Und deshalb bin ich auch dankbar, dass es hier vorangeht auf dem europäischen Level und dass es schon Modelle gibt, die man lokal laufen lassen kann. Das macht vielleicht der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin auch schon. Kann ich nur empfehlen, das ist irgendwie echt ein cooles Feeling, weil du gar nichts rausgibst. Und das Kulturelle habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lara, dieses ChatGPT, ich finde es halt manchmal ein bisschen schleimig und es fühlt sich halt vielleicht auch kulturell, es geht anders vor. Also vielleicht ist es auch einfach, weil das ganz viele amerikanische Texte oder vielleicht sind auch die Prompts so ein bisschen gefordert, hey, pamper den User total oder so. Aber ich finde es bei Mistral viel angenehmer, so ein bisschen relaxter.
Ja, ich finde, dazu gibt's auch relativ viel Forschung mittlerweile, zu schauen, was sind die kulturellen Annahmen, die LLMs machen. Die rausgekommen ist zum Beispiel, ist, dass man schon irgendwie so Prompts machen kann, okay, jetzt formulier das aber mal irgendwie für den deutschen kulturellen Kontext oder für den vietnamesischen kulturellen Kontext oder und so weiter. Aber dass die Grundannahme des Modells immer der amerikanische Kontext ist. Und wenn man halt diese kulturellen Rahmenbedingungen nicht definiert, dass man quasi immer den amerikanischen Default bekommt. Eine Sache, die jetzt für unseren Kontext sehr wichtig ist, dass jedes Unternehmen eigentlich spezifisches Wissen hat, das es gerne weitergeben möchte, das es gerne behalten möchte und dass das irgendwie Teil auch der Wertschöpfungskette ist. Und deshalb ist es irgendwie wichtig, dass dass wir so ein Modell zum Beispiel jetzt einkaufen können, feintunen können mit unseren eigenen Unternehmensdaten und dann ein KI-Modell haben, das zum Beispiel genau die eigenen Prozesse kennt. Und das ist halt was Closed-Source-Modelle komplett nicht können, weil wir können jetzt nicht irgendwie so ChatGPT einmal runterladen, mit unseren unternehmenseigenen Modellen feintunen und dann weiß es halt immer, wie unsere Unternehmensprozesse laufen. Das ist was glaube ich, kleinere, spezialisierte Modelle eine unheimliche Stärke haben, weil wir können wirklich diese generellen Fähigkeiten, fass etwas zusammen, übersetz etwas, kontextualisier etwas für diese und jene Frage. Das ist sehr mächtig, wenn wir es für ganz spezifische Kontexte anpassen können.
Für mich war das super überraschend im Dezember, als jetzt Mistral irgendwie medial ein bisschen Aufmerksamkeit gekriegt hatte. Die haben auch gesagt, Dezember war so der Punkt, wo das zum ersten Mal aufgeholt hat, ähnlich wie DeepSeek damals. Aber wir haben ja auch eigentlich viel weniger Ressourcen, oder? Wir haben viel weniger Kohle, der Strom ist teuer. Wie kriegen wir das hin? Und wer sind denn so die großen europäischen LLMs, die man vielleicht kennen muss, jetzt abgesehen von natürlich Sophie, was wir mit vollem Interesse verfolgen werden?
Klar, also Mistral ist auf jeden Fall sozusagen der europäische Sportwagen, ja, an der Stelle. Also muss man schon sagen. Und das ist auch gut so. Und wir brauchen so ein Zugpferd. Wir hätten uns auch gewünscht, dass Aleph Alpha in Deutschland vielleicht noch ein bisschen mehr Traction kriegt. Aber Sabine hat es auch schon gesagt, es gibt eine Menge guter Open-Source-Modelle, die veröffentlicht werden, auf deren Basis man eine Menge machen kann. Ich glaube aber, so ein bisschen, um bei der Autoanalogie jetzt mal zu bleiben, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir in der Lage sind, in Europa nicht nur die Autos zu fahren, ja, sondern sie auch zu bauen. Ja, also ich glaube, wir müssen in der Lage sein, diese Kette zu verstehen, ja, zu sagen, was ist Feintuning, aber wie funktioniert auch Pre-Training, wie funktioniert dieses Datenfiltern, wie kriege ich aus einer riesen Internet-Datenmenge die raus, die für mich ja nicht toxisch sind, dass ich die Datenqualität so hochhalten kann, dass das Modell auch gut wird. Und ich glaube, das ist alles einfach was, in dieser ganzen Kette gibt es viele Dinge, die man richtig oder falsch machen kann. Und ich glaube, da geben sich einfach die vielen Konsortien und Unternehmen Mühe, sozusagen alle Stufen richtig zu machen. Ja, das merken wir auch. Also es gibt nicht den einen Kniff, ja, mit dem man jetzt das Modell einfach nochmal 20% besser kriegt, sondern man muss einfach alles richtig machen, um überhaupt auf Augenhöhe zu kommen. Also wir versuchen jetzt bei Sophie auch ganz bewusst uns auf den Trainingsframeworks zu stützen, die absolut state of the art sind, auch diese Mixture of Expert Modelle. Das sind also so Modelle, wo man sagt, da sind nicht alle ganz so viele Parameter gleichzeitig am Start. Das ist ein bisschen energieeffizienter. Und wir sind in der Forschung, muss man sagen, auch echt stark. Was wir nicht so haben, ist dieses Investitionsökosystem, wo wir sagen, wir gehen so richtig viel große Gelder rein. Also deswegen war ich jetzt auch beeindruckt. Mistral hatte ja, glaube ich, letzte Woche nochmal eine neue Investitionsrunde und haben da echt gut nochmal auch neues Kapital gekriegt, wollen auch neue Rechenzentren selber bauen jetzt. Also sie gehen da auch klar in die Richtung. Und ich glaube, da ist im Moment auch in Deutschland eine Menge in Bewegung.
Ihr habt das gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Es hört sich an, als würden schon europäische Unternehmen auf europäische KI setzen. Könnt ihr vielleicht erklären, was da der Vorteil ist, beziehungsweise warum sollten mehr Unternehmen auf europäische KI setzen?
Ja, wir haben jetzt, um bei der Auto-Analogie zu bleiben, ne, mit den Sportwegen und den Formel 1, wir fahren alle nicht Formel 1-Wagen und wir brauchen auch Bagger und irgendwie Spezialfahrzeuge. Und ich denke, das ist was Unternehmen wirklich leisten können, wenn sie sich nicht mit irgendwie Google und OpenAI zusammentun, weil da ist einfach die Barriere, dass Unternehmensdaten abgehen können oder dass Preise in die Höhe getrieben werden können, sondern wenn man sich eben in einem europäischen Konsortium engagiert oder ein europäisches LLM nimmt, dann sind das Leute, denen man mehr auf Augenhöhe begegnen kann, weil man denselben einen gesicherten Rechtsrahmen hat und man kann dann sagen, okay, liebes KI-Unternehmen, du gibst mir jetzt ein LLM, hilf mir doch, wie ich das auf meinen Fall feintunen kann, hilf mir doch, wie ich das irgendwie für mein Unternehmen produktiv machen kann. Und ich glaube, da haben wir irgendwie eine große Stärke, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie OpenAI jetzt eine Person zu einem Mittelständler in irgendeiner deutschen Kleinstadt schickt, um denen vielleicht beizubringen, wie man KI für den Produktionsprozess anpassen kann. Aber das ist halt was eben kleinere und lokale Unternehmen leisten können, wo es halt nicht den Ferrari der LLMs braucht, sondern wo es eben was Spezifisches, Angepasstes braucht.
Also wenn man eine europäische KI kauft, kriegt man auch einen Arbeiter an die Hand, also einen Menschen, der einem beibringt, wie man das benutzt?
aus Fraunhofer-Sicht ist schon auch als unseren Auftrag, ja, zu sagen, also Forschung in die Industrie zu bringen. Und dazu gehört in vielen Fällen, dass man wirklich sich mal hinsetzt mit den Leuten und sagt, was ist denn das Problem, was ihr lösen wollt? Ja, weil oft ist, gerade bei kleinen Mittelständlern, die eben nicht die Kapazität zu haben, ist eher so die Frage, wir wollen partizipieren, ja, und wir haben allen Mitarbeitern jetzt KI zur Verfügung gestellt, aber wie kriegen wir es in unsere Prozesse rein? Wie können wir, ja, das, was wir machen, besser machen, schneller machen durch KI? Das muss doch gehen. Und dann muss man sich mal hinsetzen und schauen, was für andere Daten brauchen wir da noch, ja? Was mit Sensordaten, wie kriegen wir da rein, die rein in so ein Modell, ja?
Was sind Sensordaten?
Naja, zum Beispiel die Temperatur, bei der meine Maschine läuft oder bei welcher Drehzahl irgendwas passiert. Jetzt bei so einem typischen Produktions- oder Fertigungsstrecken. Oder im Fahrzeug, ja, habe ich eine Menge Kameras und so weiter. Also wie kriege ich diese Daten rein in so ein Modell, um irgendwas Sinnvolles rauszuziehen? Da ist eine Menge an die Hand nehmen der Unternehmen wichtig. Und das ist was wir, glaube ich, auch gut mit dem Ökosystem leisten können, wenn wir Leute auch gut ausbilden. Da passiert viel. Wir haben gute Leute, die aus den Unis und Hochschulen kommen. Aber ich glaube, da können wir auch noch echt investieren. Also da habe ich jetzt auch so eine Grafik gesehen, jetzt in der Zeitung am Wochenende, wer so wie viele KI-Experten ausspuckt, ja, weltweit. Ja, und da sind wir in Europa okay, aber da geht noch was. Ja. Also wir könnten mehr tun.
Wir hatten es vorhin schon mal gehört, 2026, dieses Jahr noch, kommt der EU AI Act in irgendeiner Form. Frage, ganz plakativ, wird das jetzt der große Albtraum für die US-Konzerne, weil die dann sagen, hey, du kannst ChatGPT hier gar nicht mehr verwenden, das müssen wir irgendwie rausblocken? Oder machen wir jetzt was effektiv nur uns in der Forschung und Entwicklung ausbremst?
Es ist natürlich weder noch, ja, also es wird in der Mitte passieren. Es ist eine Chance auch drin, ja, aber es ist auch natürlich eine echte Herausforderung für große Unternehmen, aber auch für uns, die wir Modelle entwickeln. Also ist das eine echte Compliance-Hürde auch, ja. Wir müssen also schon eigentlich beim Trainingsstart jetzt schon Dinge berichten, was wir vorhaben. Ja, dann muss man nachweisen, was man für Trainingsdaten drin hat und so weiter. Also es ist eine ganze Kette an Dokumentation, die man machen muss. Wenn wir diese Regulation gut machen, ja, also nicht nur sozusagen bürokratisch machen, sondern sagen, sie nützt uns auch, uns zu schützen, ja, also unsere Daten zu schützen und auch Transparenz reinzukriegen in solche Modelle, dann ist es auch eine Chance für eine Öffnung im Markt, dass kleinere Anbieter da auch eine bessere Chance haben. Ich glaube, es wird nicht passieren, dass die großen Unternehmen, ähnlich wie wir es vielleicht sehen, jetzt wird es gerade gesagt, mit dem Login-Effekt bei Social Media, ja, also ich glaube nicht, dass die Firmen sich vom europäischen Markt verabschieden werden oder werden müssen, ja, sondern sie werden diese Pflichten einhalten und einhalten können. Ich glaube aber, dass für Unternehmen, die mit einem klaren Fokus auf Datenschutz und auf Privatsphäre unterwegs sind, dass da schon eine Chance drin liegt. Aber wir müssen halt aufpassen, dass wir auch ein bisschen einen risikobasierten Ansatz fahren, also nicht so risikoavers, ja, dass wir sagen, wir wollen auf keinen Fall irgendein Risiko eingehen, weil das ist praktisch unmöglich, ja, sondern muss, wenn man Technologie macht, ja, auch wer ein Auto gebaut hat, ich meine, hat am Anfang erstmal das Risiko gehabt, dass es vielleicht nicht funktioniert, ja. So, also man muss da auch mit ein bisschen Mut reingehen und sagen, wir probieren jetzt mal was aus, wir gucken, was passiert und schauen dann, ob wir damit ein Problem kriegen, ja. Also ich glaube, da dürfen wir sozusagen nicht auf der Seite vom Pferd runterfallen, dass wir alles richtig machen wollen, das wird nicht funktionieren, ja. Das ist ein Wild West.
Als das erste Auto erfunden wurde, wusste man auch nicht, wie man es reguliert oder wie man sicherstellt, dass wir alle Autos haben, die funktionieren und die nicht gefährlich sind. Und ich denke, wir haben eine ähnliche Entwicklung hier, dass wir eine neue Technologie haben und es ist auch ein Lerneffekt für uns als Gesellschaft. Wie gehen wir damit um? Wie wollen wir sicherstellen, dass wir alle fairen Zugang dazu haben, dass wir sicher damit sind, dass wir natürlich Gefahren minimieren, aber dass wir einfach auch nicht wissen, wohin die Zukunft geht. Und da müssen wir einfach mit rechnen.
Wenn jetzt Datenschutz sehr wichtig wird, also gesetzlich verpflichtend, ist es dann so, dass die KI teurer wird und die Entwicklung langsamer? Also macht das eine Bremse rein?
Wenn ich meinen Forscherhut wieder aufsetze, ist es natürlich super, wenn wir Dokumentation haben, weil wenn wir dann diese Modelle hernehmen und die erforschen wollen, zum Beispiel wenn es um Robustheit und Fairness geht, je mehr wir über den Input des Modells, je mehr wir über die Architektur, über die Trainings, Voraussetzungen wissen, desto besser können wir tatsächlich erklären, wie diese Systeme funktionieren. Und das wiederum füttert die nächste Generation an Systemen, die besser werden können. wenn diese Systeme einfach Blackbox sind, die irgendein großes Unternehmen irgendwo macht und jeder kocht sein eigenes Süppchen, dann bremst das die Forschung aus, weil wir einfach nicht davon profitieren können, was irgendwie in dem einen geschlossenen Unternehmen gelernt wird, was in dem anderen geschlossenen Unternehmen gelernt wird, weil das einfach nicht in den wissenschaftlichen Diskurs gerät. Aber wenn wir diese offenen Modelle haben, dann bringt das natürlich auch die Forschung voran und hoffentlich auch die nächste und übernächste Generation von Modellen. Also wie gesagt, ich meine, dass das mehr Regulation Sachen ausbremst, sehe ich auch die potenzielle Gefahr, dass die ist da. Aber da muss man einfach eine Abwägung treffen von wie viel Risiko wollen wir eingehen und wie viel Sicherheit und Sicherheit für wen und in welchen Kontexten wollen wir garantieren.
Die große Frage ist natürlich, wer finanziert die europäische KI überhaupt? Ist das staatliche Förderung oder private Investoren?
Ja, also ich glaube, es ist beides. Ja. Und ich habe schon gesagt, wir haben mit dem Wirtschaftsministerium jetzt gearbeitet, die uns finanziert haben. Und ich glaube, das wird auch eine öffentliche, ich sag mal, Verantwortung sein, dass wenn sagen, wenn wir KI bauen können, wollen in Deutschland, ja, und dann müssen wir das auch unterstützen über die Ausbildung, ja, da geht ja auch schon eine Menge Geld rein, aber auch über Förderung von solchen Projekten. Auch die EU engagiert sich ja da sehr und wir beantragen da auch immer wieder Projekte, damit wir eben dann Rechenzeit und Projektmittel haben für sowas. Also ich glaube, da ist ein Förderauftrag da, wenn das politisch gewollt ist. Und ich glaube, das sollte politisch gewollt sein. Wenn wir wirklich mitspielen wollen, müssen wir große Infrastrukturen auch haben. Also Gigafactory ist das Stichwort. Ja, also die EU hat ja ausgeschrieben, wir wollen Gigafactories bauen in Europa und Deutschland wird sich bewerben. Ja, ich war jetzt auf so einem Workshop, wo die Industrie dann gesagt hat, was hätte sie eigentlich für Bedarfe für an so einer Gigafactory. Da passiert viel und ich hoffe, dass Deutschland da auch eine kriegt. Ja, das sozusagen.
Was genau ist eine Gigafactory?
Also eine Gigafactory ist ein ganz großes KI-Rechenzentrum. Was also so, ich sag mal, zur Richtung bis zu einem Gigawatt an Strom verbrauchen können. Ich glaube, so ganz so groß wird es nicht, aber es wird zumindest viele hunderttausend Prozessoren, also GPU. Und die EU gibt da Geld dazu, aber es ist eine private Investition. Ja? Und in Deutschland stellen sich so ein Konsortium auf, wo eben Unternehmen, die das aufbauen wollen, zusammen mit der europäischen Finanzierung dann so eine Gigafactory aufbauen wollen. Also da wird es jetzt eine Bewerbung geben. Ich glaube, das ist jetzt ja so in dieser Zeit, wird das jetzt dann an die EU abgegeben und dann wird es eine Runde geben, wo dann entschieden wird, wo stehen diese fünf Gigafactories in Europa. Ja, und da sieht man eben auch, da ist eine Kombination aus privater Investition und öffentlichen Geldern drin.
Eine andere Frage wäre noch, es gibt ja den schönen Spruch, wenn etwas kostenlos ist, dann bezahlt man seinen Daten. In diesem Fall soll es ja, Datenschutz ist das große Thema von europäischer KI. Also es ist nicht so, dass wenn man was kostenlose KI nutzt, dass man seinen Daten dann bezahlt?
Kommt drauf an, was man nutzt. Also ich denke, das ist dann sehr individuell. Ich würde nicht sagen, dass nur weil ein Unternehmen europäisch ist, es jetzt nicht dieses Geschäftsmodell haben kann. Ich glaube, ja, aber wahrscheinlich gibt es einfach andere Anreize, dass wenn man zu einem europäischen Unternehmen geht, geht man da vielleicht gerade hin, weil sie das nicht tun und das ist was, womit sie Werbung machen.
Ja, aber du hast schon recht. Also am Ende muss es wirtschaftlich funktionieren für das Unternehmen und wenn das kostenlos anbietet, muss es natürlich irgendwas mit den Daten machen. Ja? Das heißt ja noch nicht, dass es die Daten so eins zu eins im Klartext irgendwie weiterverkauft, ja. Es kann ja auch sein, es ist zum Training des eigenen Modells, ja. Das muss man sich im Klaren sein. Das passiert natürlich, dass die Prompts mit genutzt werden, um die nächste Generation zu trainieren, zum Beispiel, ja. Also, aber das muss man dann eben im Detail anschauen. Das ist genau die Transparenz, wo ich sage, die müsste einfach und klar und ersichtlich sein, ja. Wenn das wäre so eine super Output von einem AI Act, dass man sagt, okay, ich erkenne, was passiert, ja. Ich erkenne, die Daten gehen nur nach Europa oder sie bleiben in Deutschland. Ja, sie werden nicht zum Training verwendet, ja oder nein. Also, dass man so eine einfache Markierung hätte, dass wir uns gar nicht irgendwie überlegen müssten, wo kann ich denn die Nutzungsbedingungen finden, ja und so. Also, sowas wäre für mich so ein pragmatischer Ansatz, weil wenn man jetzt mit Unternehmen spricht und sagt, okay, was nutzt ihr jetzt? Ja, das ist ja immer die Einstiegsfrage, wenn wir mit Unternehmen reden, dann sagen die, ja, wir benutzen da was von Microsoft und das ist dann irgendwo in der Cloud und ja, die haben uns zugesichert, das ist alles in Europa. Aber es ist ja klar, dass wenn nach amerikanischem Recht, ja, hätte der Staat in Amerika Zugriff auf diese Daten. Also er kann das verlangen von Microsoft, ja, und Microsoft kann es nicht verhindern. Ja, das heißt, muss einem klar sein, dass man als Unternehmen da schon mit einem gewissen Risiko lebt, ja. Und es ist vielen gar nicht so richtig klar, ja. Also da ist viel, viel mehr Vertrauen noch da im Moment, als vielleicht gerechtfertigt ist.
Uff. Aber jetzt habt ihr schon fast ein paar Sachen beantwortet für die Abschlussfrage. Und zwar, was müsste passieren, damit wir in 5 Jahren nicht mehr fragen, können wir mit Europa mithalten, sondern...
wir können mithalten.
Ich finde diese Wettrennen-Metapher gar nicht so passend, weil ehrlich gesagt, es gibt irgendwie nicht den einen großen irgendwie Weg, den wir alle in eine Richtung gehen, sondern ich finde, wir sind gerade stark in unserer Diversität, dass wir so viele verschiedene Sprachen haben, dass wir irgendwie in Deutschland einen sehr diversen Mittelstand haben, wo wir Unternehmen haben, die wirklich Weltmarktführer sind für irgendwie ein ganz bestimmtes Teil. Und das war unsere Stärke und das sollte unsere Stärke bleiben, weil wir dieses Know-how jetzt haben und wir können KI mit diesem Know-how verbinden, um quasi das weiter in die Zukunft zu tragen oder neue Geschäftsmodelle zu finden, wo wir diese Stärken kombinieren. Und in dem Sinne spielen wir eigentlich unter Umständen ein ganz anderes Spiel als Großunternehmen aus den USA oder aus China, weil wir, glaube ich, gar nicht unbedingt mit ChatGPT in Konkurrenz stehen müssen, sondern weil wir einfach Potenziale in anderen Gebieten haben. Also ich denke, dass das so diese Wettrennen-Metapher irgendwie nicht unbedingt passend dafür ist, wie ich zumindest die KI-Entwicklung generell sehe.
Okay, also du siehst es nicht als ein geradliniges Wettrennen, sondern eher so einen explorativen Weg, wo es auch unterschiedliche Kartierungen gibt. Finde ich einen ganz interessanten Input. Aber eine andere Frage, wollten wir nicht mit der europäischen LLM sowas haben, wie jetzt auch Mistral geworden ist, dass wir sagen, wir haben ein Äquivalent, ein Pendant zu diesen großen Sprachmodellen, das Leute auch im Alltag benutzen, vielleicht auch kostenlos benutzen können, um da unabhängig zu sein? Ist das nicht auch etwas gewesen?
Ja, aber da geht's ja hin. Also ich sehe das. Ich sehe, dass wir das kriegen und wir kriegen es vielleicht über Mistral, wir kriegen es über andere Initiativen. Und ich glaube, es gibt eine Menge, ich sage jetzt mal, Diversifikation gerade in diesem Bereich, also eben nicht nur Sprachmodelle. Das ist das, was super populär ist, was jeder kennt. Sabine, in deinem Hintergrund sehe ich so einen Dinosaurier. Ja? Da fällt mir ein, es gab damals in dem Dinosaurierreich die sogenannte kambrische Explosion. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das heißt, da wurden ganz neue Arten entstanden da, in einem ganz kurzen Zeitraum. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch mit diesen Sprachmodellen. Es gibt nicht nur, es wird diese paar große Dinosaurier geben, ja, aber es wird auch ganz viele geben, die was ganz anders können, ja, die eben, was weiß ich, dafür schneller laufen können, aber dafür eben keine Fleischfresser sind oder so, keine Ahnung. Also die aber ganz viele verschiedene Nischen finden, ja. Und ich glaube, das sehen wir gerade. Also es gibt so Unternehmen, die so ihre Nischen finden, die im Steuerbereich oder im Finanzsektor oder eben gerade industriell, da gibt es auch eine Menge Nischen, weil es da eben ganz viele spezialisierte Daten auch gibt, ja. Und diese Diversität ist super und die basiert oft auf Open Source Modellen, ja. Und damit wir auch weiter in der Lage sind, gute Open Source Modelle zu bauen, glaube ich, müssen wir da auch rein investieren. In Rechenzeit, aber eben auch in Forschung.
Ich finde eigentlich auch, was vielleicht die Stärke von europäischer KI ist genau das, dass wir irgendwie als Bürgerinnen und Bürger mit unseren Steuern dazu beitragen können, dass wir irgendwie nicht diese großen Unternehmen haben, die unsere Daten von uns klauen und das ist, wie wir bezahlen, sondern vielleicht bezahlen wir einfach, wenn wir unsere Steuern bezahlen, dafür, dass wir bessere Infrastruktur bekommen. Also ich meine, im Grunde genommen ist das so wie Straßen, so wie Wasser, so wie Strom, das sind auch Sachen, wo wir irgendwie jetzt daran gewöhnt sind, dass der Staat uns garantiert, dass wir Zugang zu diesen Dingen haben und dass diese Dinge irgendwie sicher und zuverlässig sind. Und das wäre, denke ich, ein Weg voran, dass wir vielleicht auch über KI auf diese Art und Weise nachdenken, dass wir irgendwie eine Verpflichtung dazu haben, die Infrastruktur zu schaffen.
Das klingt richtig gut, weil wir am Anfang auch gesagt, KI ist nicht mehr wegzudenken aus dem Alltag. Also es ist eigentlich nur fair, dass wir alle ein bisschen was dazu beitragen, dass wir es haben.
Lara, dann würdest du auch wieder mit ein bisschen weniger Skepsis einziehen können, wenn wir das so machen, wie Jan und Sabine erzählt haben.
Also ich fühle mich jetzt auf jeden Fall sehr viel besser, wenn ich europäische KI benutze mit dem Datenschutz und die Transparenz. Also vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Das war ein total aufschlussreiches und spannendes Gespräch. Danke für all eure Insights und auch eure Vision, die ihr jetzt für die europäischen Sprachmodelle mitgeteilt habt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass ihr heute da wart.
Ja, vielen Dank an euch. Es war schön, diese Unterhaltung mit euch zu haben.
Absolut. Danke, Lara und Lennart. Echt cooler Podcast.
Das war's von uns für heute mit Servus KI. Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Servus.
Servus KI wird Ihnen präsentiert vom Bamberger Zentrum für Künstliche Intelligenz, BAKAI, und Medatix, Ihrem Softwareanbieter für Arzt- und Psychotherapiepraxen.